Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Die sozioökonomischen Unterschiede, die sich manchmal so folgenreich in Verhaltensweisen und Umgangsformen widerspiegeln, wie wir gerade gehört haben, sie können sich auch in der Strafjustiz bemerkbar machen. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich, heißt es im Grundgesetz Artikel 3 Absatz 1. Vor dem Gesetz sind nicht alle gleich, heißt der Titel des neuen Buches von Ronen Steinke. Arme und Reiche sind vor dem Strafrecht in vielerlei Hinsicht ungleich. So die These des promovierten Juristen und Journalisten, der von einer neuen Klassenjustiz spricht. Wer kommt ins Gefängnis? Wer kann sich freikaufen? Welche Rolle spielen die Lebensumstände bei der Urteilsbemessung? Wird Hartz-IV-Betrug vergleichsweise härter bestraft als Steuerhinterziehung in großem Stil? Diesen Fragen ist Ronen Steinke auf den Grund gegangen. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und ihn zunächst gefragt, wie er vorgegangen ist, um sich ein Urteil zu bilden, wie es um die deutsche Strafjustiz bestellt ist.
Ja, ich habe in den vergangenen Monaten viel Zeit in Gerichtssälen verbracht, und zwar gerade in den Gerichtssälen, wo die kleinen Delikte des Alltags verhandelt werden. Und ich habe erlebt, wie zum Beispiel eine 76-jährige Rentnerin, die halbseitig gelähmt war, wegen des Diebstahls von einer Packung Weihnachtskerzen verurteilt wurde zu 800 Euro Geldstrafe, also zu einem kompletten Monat ihrer Rente. Eine irrsinnige Härte. Oder ich habe erlebt, wie ein Drogenabhängiger, wie der einfach nur dafür, dass er sich von seinem eigenen Hartz IV Heroin gekauft hat für 8 Euro, wie er dafür bestraft wurde und zu einer Gefängnisstrafe. Und ich habe einen strafenden Staat, eine Strafjustiz erlebt, die auch unbarmherzig sein kann, wenn es um die kleinen Delikte geht, hinter denen noch nicht unbedingt immer viel Bosheit stecken muss.
Das sind jetzt Stichproben. Lassen Sie sich generalisieren?
Das sind Stichproben, von denen es aber eine ganze Menge gibt und von denen es auch eine statistische Verallgemeinerung gibt. Und auf der anderen Seite gibt es Delikte, bei denen es um Millionenschäden geht. Ja, Managerstraftaten, wo in Unternehmen viele Kunden übers Ohr gehauen worden sind oder wo Konkurrenten ausgestochen wurden durch korrupte Praktiken. Und da ist die Reaktion der Justiz oft eine ganz andere. Da gibt es nach unserem geltenden Recht vielerlei Möglichkeiten, wie sich Leute ein bisschen aus der Affäre ziehen können.
Sie haben ja auch die These, je vermögender man ist, desto billiger kommt man davon. Und das machen Sie auch an Beispielen deutlich.
Vielleicht mal eins, was besonders prägnant ist. Es hat uns in den letzten paar Jahren die Diesel-Affäre sehr beschäftigt. Also wo der weltgrößte Autokonzern Volkswagen Millionen seiner Kunden getäuscht hat und betrogen hat. Und der Chef von VW, der bestbezahlte Manager in Deutschland, Herbert Diess, hat dann Ärger bekommen mit der Justiz in Braunschweig und musste also persönlich dort eine Geldauflage bezahlen, damit das Verfahren gegen ihn eingestellt wird, ein paar Monatsgehälter. Aber was bedeutet das? Das bedeutet, er durfte das Geld von seinem Unternehmen sich erstatten lassen. Er hat letztlich sozusagen vom Spesenkonto das Geld nehmen dürfen. Das hat die Justiz ihm gestattet. Und das Unternehmen, VW, durfte am Ende dieses Geld als Betriebsausgabe von der Steuer absetzen. Auch das haben die Finanzgerichte gestattet. Das heißt, wir alle, die wir ehrlich Steuern zahlen, haben dann diese Geldauflage mitgetragen.
Sind hier die Gesetze mangelhaft oder die Umsetzung?
Das sind schon auch die Gesetze mangelhaft, würde ich sagen. Vielleicht, um eins mal rauszupicken. Es gibt den alten Grundsatz im deutschen Strafgesetzbuch, wer seine Geldstrafe nicht bezahlt, bezahlen kann, bezahlen will, wie auch immer, der muss die Strafe in Haft absitzen. Ein Tagessatz Geldstrafe wird dann umgewandelt in einen Tag hinter Gittern. Das Prinzip ist ja auch einleuchtend oder also finde ich schon logisch grundsätzlich. Und es ist lange etwas gewesen, was sehr selten vorkam in der Praxis. Ja, eine Handvoll Leute im Jahr sind wirklich deswegen ins Gefängnis gekommen. Und das hat so sehr zugenommen, dass wir heute mehr Menschen haben, die jedes Jahr ins Gefängnis kommen, nur wegen einer nicht gezahlten Geldstrafe, als wegen einer eigentlichen Freiheitsstrafe. Weil am unteren Ende der Gesellschaft die Menschen ihren letzten Notgroschen aufbrauchen mussten, ja, gezwungen durch die Regeln des Hartz-Systems. Und weil immer mehr Menschen, selbst wenn sie nur ein paar hundert Euro Geldstrafe zahlen müssen, in der Lage sind, das nicht zahlen zu können.
Aber wir hören doch auch immer wieder von überfüllten Gefängnissen, von ganz vielen Bagatelldelikten, die eingestellt werden.
Es stimmt, der Staat ist nicht sofort hart, gerade wenn kleine Dinge gestohlen werden. Ja, 3 Brötchen und 5 Tomaten, solche Fälle habe ich vielfach erlebt. Das ist der Alltag bei deutschen Strafgerichten. Und in aller Regel wird dann erstmal eingestellt. Es gibt vielleicht auch beim zweiten, vielleicht auch beim dritten Mal noch eine milde Reaktion. Aber beim vierten und fünften Mal nicht mehr. Auch wenn die Tat nicht plötzlich böser geworden ist, auch wenn es weiterhin eine Tat ist, die aus einem Elend entspringt, wird der Staat ungeduldig und wird der Staat irgendwann zornig. Und dann geht es damit los, dass die Strafen hart werden, auch wenn ja, das vielleicht gar nicht die richtige Reaktion ist, sondern wenn wir vielleicht als Gesellschaft mehr erreichen würden, wenn wir an die Wurzel des Problems rangehen würden und vielleicht mit sozialer Unterstützung reagieren würden.
Sie sprachen vorhin ja auch an die Manager, die sich freikaufen können. Und gleichzeitig gibt es ja das Recht auf einen Strafverteidiger, auch Recht auf einen Pflichtverteidiger. Also das heißt ja nicht, dass ärmere Leute sich keinen Verteidiger leisten können oder nicht nutzen können, der ihre Rechte vertritt.
Tatsächlich ist in Deutschland so, die allermeisten Leute, die wegen kleinen Delikten, kleinen Diebstählen, kleinen Trunkenheitsfahrten meinetwegen angeklagt werden, die kriegen keinen Anwalt. Die kriegen nur einen, wenn sie sich leisten können. Und in der Regel können sie es nicht leisten. Wir haben in Deutschland eine ziemlich geizige Rechtslage. Die Gerichte gewähren nur in ganz wenigen Ausnahmefällen einen Verteidiger auf Staatskosten. Und es gibt oft sogar Fälle, wo Anwälte vor Gericht ziehen und versuchen einzuklagen, dass der Mensch doch das Recht auf einen Verteidiger hat und die Leute werden abgewiesen. Also da gibt es gar nicht eine großzügige, sondern eher eine ziemlich geizige Haltung.
Wie erklären Sie sich diese geizige Haltung? Sind die Richter, die Gerichte überfordert?
Ich glaube, wir haben in der Justiz, wie auch in anderen Teilen der Gesellschaft, zunehmend den Zeitgeist, jeder ist seines Glückes Schmied. Wenn du Probleme hast im Leben, reiß dich halt mal zusammen, sei halt mal fleißig, lies deine Briefe. Und wir haben weniger Verständnis für Menschen, die mit einer Sucht oder mit psychischen Krankheiten oder mit anderen Problemen geplagt sind.
Wie müsste demzufolge eine sozialkritische Inventur der Strafjustiz aussehen?
Es gibt das Ideal der Resozialisierung. Es gibt eigentlich die progressive Idee, auch im Strafrecht, dass es nicht darum geht, Leute in den Boden zu rammen für ihre Taten, sondern dass es darum geht, eigentlich ihnen aufzuhelfen und ihnen zurück auf den Weg zu helfen, ja, sich so zu benehmen in der Gesellschaft, dass es anderen Leuten nicht schadet. Da braucht es manchmal ein bisschen Verständnis, da braucht es auch manchmal ein bisschen mehr Geduld und da braucht es auch, ja, dass man Leute auf Leute zugeht und sich bemüht, deren Sprache zu sprechen und auch zu gucken, verstehen die einen eigentlich. Die Justiz in Deutschland ist in den vergangenen 20 Jahren unter einem irrsinnigen Spardruck und unter einem großen Zeitdruck. Das ist etwas, mit dem reiche und irgendwie kompetente Angeklagte trotzdem klarkommen. Die kriegen dann trotzdem Gehör und wissen dann trotzdem, wie sie sich durchsetzen. Aber für arme Leute, die ohnehin irgendwie nicht so richtig da mitreden können, für die ist dann weniger Zeit da. Ich will gerne dafür plädieren, dass man da eine Umkehr einleitet.
Eine Umkehr, die mit konkreten Maßnahmen verbunden wäre?
Die erste und meiner Sicht wichtigste ist, jeder Mensch, der auf einer Anklagebank Platz nimmt, muss das Recht auf einen Anwalt haben, zur Not auf Kosten des Staates. Das ist etwas, das klingt jetzt vielleicht teuer und klingt sehr großzügig, aber das ist in anderen Ländern rund um uns herum, in Italien, in Frankreich, in Polen, längst Standard. Also das sollten wir wirklich machen.